Willkommen beim Fahrradfeuilleton im Internet, Fahrradio, der Podcast, der sich auch mal mit Wirtschaft beschäftigt. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Und heute haben wir zu Gast Dr. Thomas Böttner, den Mitgründer von Lucky Bike. Hallo beim Fahrradio.
Hallo Hans, hallo Thomas.
Hallo, ich sage auch einfach Thomas, dein Doktor, der ist in welcher Kategorie?
Den habe ich in Volkswirtschaftslehre gemacht und zwar über Entwicklungspolitik. Ich hatte einen wunderbaren Doktorvater, Karl Hohmann, der uns in Wirtschaftsethik, aber wirklich aus ökonomischer Sicht immer ganz tolle Inputs gebracht hat. Und ich habe mich beschäftigt mit der Frage der Weltgesellschaft und Entwicklung und sozusagen, wie man Rahmenbedingungen, die an nationalen Grenzen enden, wie man im internationalen Kontext auch irgendwie verbindliche Rahmenbedingungen schaffen kann. Und das Thema, wie man heute sieht, ist immer noch so aktuell, wie vor 25 Jahren war.
Allerdings, ja, ein spannendes Thema.
Das ist, da spielt viel Politik auch rein, oder? Bei Volkswirtschaft, ne?
Da spielt viel Politik rein und es ist tatsächlich für mich so, ich bin, wenn ich jetzt meine politische Ordnung oder Grundverordnung benennen darf, dann bin ich ein Ordoliberaler. Das heißt, ich bin jemand, der wirklich sagt, wir sollen die Märkte laufen lassen, aber nur, wenn eine starke Ordnung drumherum ist. Das heißt also, ein Markt alleine bringt nichts. Es gibt nicht mal den kleinsten Gemüsemarkt auf der Welt, der irgendwo funktioniert, wenn nicht Regeln, ob jetzt formelle oder formelle Regeln, sozusagen nötig sind. Aber wenn man es schafft, einfach eine starke Rahmenordnung zu etablieren, dann funktioniert auch ein Markt immer besser als ein Markteingriff. Aber dann ist es schon genug der Politik. Wir können uns, glaube ich, den Fahrrädern widmen. Aber für mich ist es bis heute ein Hobby, mit dem ich mich wirklich gerne beschäftige.
Lucky Biken ist eine Kette an Fahrradläden. Vielleicht fangen wir gleich mal ganz am Anfang an. Wann hast du Lucky Bike gegründet? Vielleicht erzähl doch mal ganz
und
kurz
warum?
Was zur Geschichte.
Warum?
Also grundsätzlich einmal diesen, abgesehen davon, dass jedes Fahrrad eine Kette oder viele Fahrräder eine Kette besitzen, mag ich diesen Ausdruck Kette nicht.
Okay.
Das hört sich so ein bisschen nach 0815 an und tatsächlich sind auch unsere Geschäfte, die wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben dürfen, sehr hoch. Natürlich haben wir eine gleiche CI und wir schauen, dass die Abläufe ähnlich sind. Aber die sind schon sehr individuell. Also wir sind jetzt nicht so 0815, wir machen ein Ding und stülpen das von oben runter, sondern die sind alle gewachsen und entstanden. Also to make a long story short, ist es so, dass meine Geschwister und ich auf einem wunderschönen Bauernhof zwischen Augsburg und München aufgewachsen sind und unser Vater nach seinem BWL-Studium die Firma Radlbauer gegründet hat, auch das aus 1000 Zufällen. Der hat bei der Firma Aral und Rapp Karcher damals die Zubehörmärkte etabliert und da war es so, dass tatsächlich zwei Tankstellenpächter, die er betreut hat, erfolgreich Fahrräder verkauft haben. Und er wollte sich immer selbstständig machen und hat sich dann mitten in München mit einem wirklich großen Geschäft selbstständig gemacht, wo Autoersatzteile und Fahrräder verkauft worden sind. Das war in einer Zeit, wo im Prinzip bei Fahrradgeschäften wirklich noch Diaspora war. Ja? Und er, das muss man vielleicht wissen, kam auch wirklich immer von der betriebswirtschaftlichen Seite, von der Verkaufsseite und nicht so sehr von der Schrauberseite. Das heißt also, wir sind schon diejenigen, die immer den Markt analysiert haben, damals schon. Da hat der Franz Beckenbauer ins Geschäft geholt und hat einfach Marketingaktionen gemacht. Und dann wurde dieser Stadtladen in der Paul-Heise-Straße mitten in München schnell zum umsatzstärksten in ganz Deutschland mit über 10 Millionen D-Mark Umsatz schon in den 80er Jahren. Und dann.
Wann war denn das ungefähr?
Das ist vor 45 Jahren gegründet worden. Da war ich noch ein kleines Kind, da war ich 6, 7 Jahre alt. Also es gibt 45 Jahre Radlbauer und ohne Radlbauer würde es auch Lucky Bike nicht geben.
Aha.
Und dann war es so, dass auf unserem Bauernhof immer die Fahrräder eingelagert waren. Also ich, genau, also meine Schwester ist 1,5 Jahre älter als ich, die ist in der Firma, mein Bruder ist 5 Jahre jünger. Und wir sind praktisch von der Pike auf damit konfrontiert geworden, dass unser großer Bauernhof von oben bis unten vollgestopft war mit Fahrrädern. Dass die LKWs am Sonntagabend bei uns auf den Hof gefahren sind, dass wir ausgeladen haben. Das heißt, wir haben wirklich das Fahrradgeschäft total von der Pike auf als Familienbetrieb sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Dann war natürlich der Bauernhof zu klein, dann hat man den nächsten Bauernhof aufgenommen.
Nur kurz, die vor 45 Jahren, weil du das sagst, da war ich schon auch im Fahrradfieber. Und die Fahrradhändler, die ich damals so kannte, die hatten, das waren alles Zweiradmechanikermeister und hatten so einen Kittel an.
Ganz genau. Und die hatten wir natürlich dann auch in der Werkstatt, aber mein Vater hat halt immer Marketing betrieben, ja, hat dann auch um München herum die Filialisierung begonnen, hat dann das beste Zeugnis prämiert, aber gleichzeitig auch das schlechteste. Dann gab es eine riesen Presse, dass man das doch nicht belohnen darf, wenn einer lauter Fünfer und Sechser im Zeugnis hat. Und so war immer was los und das muss man ihm auch wirklich zugutehalten. Und er hat doch auch von der Präsentation, von der Klarheit immer eine gute Vorstellung gehabt. Ja, und dann...
Aber ganz kurz nochmal, das muss doch super gewesen sein, oder? Als Kind unter den ganzen Sachen. Ich sage das, weil wir beiden, also Thomas und ich, wir sind Schaustellerkinder. Und wir waren immer mit so auf Jahrmärkten und so immer beim Arbeiten dabei bei den Eltern. Und ich fand das immer toll. Ich weiß nicht, geht es dir ähnlich?
Also ihr müsst euch vorstellen, der Bauernhof hat alleine schon über 20 Quadratmeter Fläche. Da ist ein Weiher, da ist überhaupt, also das war überhaupt das Leben auf diesem Bauernhof schon toll. Und umso toller wurde es natürlich, wenn dann diese LKWs kamen und man hatte einfach immer, es gab immer was zu entdecken. Ja, dann gab es einen großen, sogar mehrere riesige Kartoncontainer, in die wir reingesprungen sind. Und dann haben wir ein paar D-Mark verdienen können, wenn wir die Kartons klein machen. Dann haben wir tatsächlich auch relativ früh mitverkauft und es war ganz klassisch. Meine Schwester ist manchmal an die Kasse gegangen, also schon mit 12 Jahren. Ja, ich habe mit 12 Jahren auch schon am Samstag Fahrräder mitverkauft, speziell Kinderräder. Und unser Bruder, ein bisschen Nachzügler, der hat sich ganz früh schon als Mechanikertalent draufgestellt. Und witzig ist es bis heute so, ja, dass meine Schwester, die macht das den HR-Bereich bei uns, also Personalwesen im Süden Deutschlands. Mein Bruder leitet die Werkstätten und ich kümmere mich sozusagen um Einkauf und Verkauf von den Produkten. Aber ich gebe euch vollkommen recht, es war einfach spannend und vor allem waren natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, die teilweise heute noch an Bord sind. Aha. Ja. Also ich bin jetzt gerade hier in der Filiale in München, wenn jetzt aus dem Fenster hier meines Büros rausschaue, dann läuft Stefan Kiermaier da unten rum, da kann ich mich bestens erinnern, der hat vor 45 Jahren seine Lehre bei uns begonnen, ist jetzt 60 und ist immer noch Filialleiter in der deutschlandweit größten Filialen. Und ich kann auch noch, die Mechanikermeister sind auch noch hier, die mir damals das Montieren so beigebracht haben. Und das ist dann schon eine weite Wegstrecke, die man gemeinsam zurücklegt.
Okay, und dann ging es ja weiter. Wie ging dann die Geschichte weiter so? Grob.
Also ich habe dann studiert und habe während des Studiums, wir haben meine Schwester hat in München studiert, ich habe mich gegen München entschieden, weil es mir zu groß war da an der LMU. Dann habe ich in Eichstätt, Ingolstadt studiert, BWL, ganz normal, und habe da den Christian Morgenroth kennengelernt. Wir haben uns angefreundet und waren so eine Freundesgruppe und nach dem Vordiplom mussten wir ein halbes Jahr Praktikumssemester machen. Und da haben wir immer schon so überlegt, ja, wir wollen uns selbstständig machen. Also ein halbes Jahr halt irgendwas Selbstständiges ist nicht so langweilig. Da wollte man eine italienische Barkette eröffnen, gar nicht mal so ganz falsch, weil bis heute ja, sagen wir mal, die italienischen Bars viel mehr im Leben stehen wie die abgehobenen Deutschen, wollten also eine bodenständige Bar machen. Dann war das Vordiplom aber recht anstrengend, dann haben wir es nicht hinbekommen aus Zeitgründen. Und dann haben wir alle unsere Praktika begonnen, die dann entsprechend langweilig waren. Ich war aber immerhin in der Fahrradfabrik. Damals in Einbeck bei den Heidemann-Werken. Aha. Dann haben wir uns zusammen am Wochenende getroffen und haben gesagt, komm, das gibt's doch nicht. Und dann hat einer den Vorschlag gemacht, lass uns doch in Leipzig oder in Ostdeutschland Fahrräder verkaufen. Nur für ein halbes Jahr. Und dann sind wir sozusagen, aber der dritte ist dann wieder ausgestiegen, dann sind Christian Morgenroth und ich übergeblieben und dann sind wir darüber gefahren und haben wirklich mit ganz wenig Geld so eine alte Halle selbst renoviert. Meine Frau hat damals die Lucky Bike Schilder gemalt, jedes einzelne Schild Hand. Dann haben wir die Werbezettel selbst verteilt. Christian Morgenroths Frau, die Frau Morgenroth, die heute bei uns das Leasinggeschäft leitet, die hat auch mitgeholfen. Der ganze Freundeskreis hat mitgeholfen. Und die Idee war, das kannte ich so ein bisschen von meinem Vater, zum Beispiel von dem Bauernhof auch, nur am Samstag Fahrräder zu verkaufen. Und dann haben wir halt, weil wir schon wussten, weil ich auch kurz nach der Wende nicht das ganz große Budget, hatten wir auch immer ein paar Gebrauchträder dabei, eben für die, das war auch bei Radlbauer immer so, für die Leute, die halt nicht ganz so das Budget hatten. Und dann waren wir die ersten 3 Wochen auch relativ erfolglos, um es ehrlich zu sagen. Das heißt also, dass tatsächlich, also da war schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung im negativen Sinne, dass wir dachten, naja, ob der Ausflug sich da so bewährt. Und dann haben wir aber tatsächlich festgestellt, im Nachhinein vollkommen logisch, dass immer unsere Gebrauchträder weggekauft waren, speziell die Mountainbikes. Ja. Mhm. Es gab natürlich, es sind ja Millionen deutsche, westdeutsche Autos nach Ostdeutschland gewandert und dort verkauft worden. Und genau das Gleiche war natürlich, es gab halt alte Mifa-Räder, die waren sozusagen ein bisschen nicht ganz so beliebt. Und dann gab es die beliebten Diamanträder, aber die waren natürlich alle qualitativ hochwertig, aber im Geiste der 70er, 80er Jahre vom Design, ja, oder eher 60er, 70er Jahre. Und dann haben wir diese Marktlücke entdeckt und haben dann tatsächlich richtig Gas gegeben. Der Christian Morgenroth kommt aus Wiesbaden. Jeder von uns hatte immer den Job, einen LKW voll Gebrauchsräder vollzuladen und Woche für Woche rüberzufahren. Christian hat es meistens mit Anzeigen gemacht. Und ich bin tatsächlich ganz viel über die Dörfer getingelt, weil immer da, wo Platz war, ja, wenn man einfach nachgefragt hat, habt ihr ein paar alte Räder, dann standen da immer ein paar alte Räder. Und dann hat man gesagt, naja, 10 Mark, die waren ja froh, wenn man es mitgenommen hat. Ja. Und da waren auch richtige Schätze dabei, muss man ja immer sagen. Es gibt ja natürlich Räder, die sind dann nicht viel gefahren worden, haben dann mehr wie 10 Mark gekostet, aber das ist die Geburtsstunde und dann hat sich das, dann haben wir natürlich nur noch Gebrauchträder beworben und das ist dann zu einem richtigen Kult geworden, dass in Leipzig dann wirklich sich Riesenschlangen gebildet haben an diesem Samstag. Und dann hatten wir in dem ersten Jahr, wir hatten ja überhaupt keine Kosten, es waren ja nur wir zwei und ein paar Leute, die mitgeholfen haben, hatten wir dann doch so viel Umsatz, dass wir gesagt haben, na, da können wir nicht aufhören. Mhm. Und dann haben wir weitergemacht.
Das war dann Anfang der 90er.
Das war jetzt, wir feiern jetzt sozusagen 30-Jähriges, dementsprechend war das ganz genau 1994.
Okay.
Und da hat sich Leipzig gerade entwickelt, also als wir die Laden hergerichtet haben, alles vorbereitet haben, da war es noch zappenduster. Ja, da waren ein paar Nobelviertel gerade so eröffnet, der Hauptbahnhof war noch vollkommen zerstört und dann haben wir das, was wirklich toll war, wirklich erleben dürfen, unabhängig vom Fahrradgeschäft, wie Leipzig erblüht ist. Das hat also plötzlich irgendwann zack gemacht, dann ist die erste Kneipenstraße entstanden. Heute kannst du da gar nicht mehr durchgehen, so viele Türen sind da, das Barfußgässchen. Aber das haben wir wirklich live erlebt, also war eine coole Zeit, kann man nicht anders sagen. Ja. Also, wir haben unser Geschäft entwickelt und dann hat sich auch sozusagen der Osten geöffnet. Und dann kam es zu unserem zweiten Geschäft, weil wir uns natürlich dann auch um neue Räder bemüht haben von Diamant, die natürlich damals also wirklich sehr wichtig waren in der ehemaligen DDR. Und dann bin ich nach Chemnitz gefahren und dann, wie es der Zufall so will, war da tatsächlich schon Aufbruchsstimmung, weil eine neue Fabrik gebaut worden ist. Hat damals ein Schweizer Investor gekauft, der Herr Filliger hatte das damals gekauft. Und dann war ich am vorletzten Tag, wo in dem alten, wunderschönen Diamantwerk produziert worden ist. Und da haben zu DDR-Zeiten über 3000 Leute gearbeitet. Mhm. Fast 1000 in der Produktion und 2000 in der Spinnmaschinenproduktion. Und dann habe ich da bei der Freiherrn angerufen und habe dann schon eine Woche später das Diamantwerk angemietet, wo wir heute noch sind. Ja, und so haben wir uns dann immer weiterentwickelt und ja, es gibt es uns heute noch.
Lucky Bike, Entschuldigung, euch gibt es heute noch. Jetzt bin ich zwar schon Fahrrad interessiert, aber Lucky Bike ist mir erst in den letzten paar Jahren so ein bisschen zum Begriff geworden. Auch mit der, wenn man jetzt Fachmagazine oder so liest, dass sich da doch die Filialenanzahl gewaltig erhöht hat in den letzten Jahren. Ist das nur meine Wahrnehmung oder wie war die Expansion über die Jahre?
Die ist an sich sehr gleichmäßig. Das heißt, dass wir im Prinzip, wir haben ja auch also wenige, aber sagen wir mal 3-4 Filialen, glaube ich, wieder geschlossen. Heute haben wir schon so viel Erfahrung, dass wir eigentlich mindestens seit 10 Jahren eine gute Trefferquote haben, weil wir vorher schon ziemlich genau wissen, was wir machen. Und wir waren immer so ein bisschen unterm Radarschirm, sind wir auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Und dann war natürlich noch der Name Radlbauer mit 7-8 Filialen, waren wir noch mit 2 Markennamen unterwegs, was wir dann glücklicherweise aufgegeben haben. Und dann hat sich natürlich schlagartig die Filialzahl schon mal fast auf 30 oder auf 28 erhöht. Und wir streben immer so an, um die zwei Filialen im Schnitt aufzumachen. In der Corona-Zeit hatten wir keine Ware, haben wir da nichts aufgemacht. Jetzt waren wir die letzten 2 Jahre aktiver. Und für uns gibt es im Prinzip immer zwei, also wir haben 3 Expansionsstränge. Das eine ist unser Online-Shop, den wir über den Omnichannel-Kanal betreiben. Werden wir sicher später noch drüber sprechen. Ja. Das zweite ist, dass wir eigene Filialen eröffnen. Und der dritte für uns sehr wichtige Weg ist, dass wir doch sehr erfolgreich uns etabliert haben als jemand, der für kleinere Betriebe, also jetzt nicht ganz kleine Händler, aber für regionale Marktführer, so würde ich es mal nennen, wirklich eine Nachfolgelösung auch anbieten. Ja, es gibt also, und das ist schon sehr wichtig, weil natürlich die Branche sich konsolidiert und jetzt so ein Hidden Champion, der da in einer Region wirklich ganz stark ist, der hat tatsächlich erstens einen Haufen Stress, weil der muss ja in etwas kleiner genau alle Aufgaben erledigen, die wir in groß machen. Ja? Von der Buchhaltung über den Einkauf, über das Personalwesen, über das Marketing, das ist schon aufreibend. Und zunehmend wird es halt schwieriger, weil der Markt sich konsolidiert, weil ja letztlich alle Branchen, es ist nur eine Frage der Zeit, oder es ist auch erklärbar, warum das in der Fahrradbranche so lange gedauert hat. Aber jetzt hat das Fahrt aufgenommen, dass einfach die größeren Einheiten, das haben ja wir schon Probleme, die PS auf die Straße zu bringen. Ja, bis wir es schaffen, in 40 Filialen und online die Kundenwünsche möglichst gut zu bedienen und wirklich die richtige Farbe und die richtige Größe zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Ja, das ist schon für uns nicht ganz einfach. Aber wenn du jetzt halt mittelgroß bist oder kleiner bist, dann ist es noch viel, viel, viel schwieriger. Da kommen in dein Geschäft Hunderte von potenziellen Kunden pro Jahr und du kannst einfach nicht liefern. Und zudem werden natürlich auch unsere Möglichkeiten immer größer, dass wir wirklich direkt einkaufen und so weiter. So, das heißt also, der dritte Expansionsstand ist tatsächlich eine, dass wir, ich würde da gar nicht von Übernahmen reden, sondern dass sozusagen wirklich erfolgreiche Händler, und da kann man jetzt, haben wir schon fast 10 erfolgreiche Übernahmen gemacht, und da haben wir uns Namen dahingehend gemacht, dass wir halt wirklich mit den Leuten gut umgehen. Das heißt also, wir, und das ist jetzt nicht nur dahergeredet, es ist bei uns intern bei Lucky Bike so, dass uns unsere Mitarbeiter im Fokus stehen und das Zentrum unseres Erfolges bilden. Und das gilt natürlich dann auch, wenn wir da sozusagen mit Händlern, die dann einfach als Lucky Bike oder unter unserer Flagge weiterarbeiten. Das sind alle Leute noch an Bord. Wir haben mittlerweile bestimmt 52 Mitarbeiter, die vorher in einem Familienbetrieb gearbeitet haben und jetzt bei uns arbeiten.
Also jetzt, ich habe mir notiert als Frage, wie das Verhältnis zwischen dem klassischen Händler um die Ecke und euch, als kann man euch Filialista nennen? Du hast vorhin gesagt, wie ihr euch nennt, aber ich habe das schon wieder vergessen.
Nein, wir nennen uns Lucky Bike. Ganz okay. Wir sind natürlich ein Filialist und wir treiben die Filialisierung weiter. Und wenn du die Bezeichnung hören würdest, die wir verwenden, dann ist es, dass wir ein großer filialisierter Omnichannel-Player sind. Weil auch ich dir nicht beantworten kann, ich gucke jetzt raus, 40, 50 Kunden im Laden, da kann ich dir nicht beantworten, was war deren Erstkontakt, sind das jetzt hier Kunden, die immer in dieser Filiale waren, sind die hier, weil sie im Internet was bestellt haben, was sie hier abholen, und das heißt, diese Komplexität hat zugenommen. Also du hast gefragt, wie das Verhältnis ist zwischen dem kleinen Händler um die Ecke, der wird uns nicht immer mögen, wobei wir niemals, das ist gar nicht unsere Art, irgendwelche Kleinkriege führen gegen, schon gar nicht gegen kleine Händler. Die klassische, ich kann mich zumindest von meinem Betriebswirtschaftsstudium erinnern, mehr oder weniger in der dritten Stunde, lernst du schon, dass du entweder ein kleiner Spezialist bist oder ein großer Generalist bist. Das musst du aber heute auch auf den Online-Shop ausdehnen, wenn du ein Generalist sein willst. Und ist vollkommen gültig, natürlich auch in unserer Branche. Und wir versuchen halt sozusagen der Generalist zu sein und da können wir uns Vorteile ausspielen. Und ein kleinerer Händler oder Händlerkollege, der muss sich natürlich spezialisieren. Wenn du jetzt und alles, was da dazwischen ist, gerät unter Druck. Und da kannst du 20 verschiedene Branchen anschauen, weil wenn du nämlich alles machen willst und das dann alles nur mittelgut machst, ja, dann wirst du immer mehr unter Druck kommen. Jetzt kann man aber schon auch sagen, naja, der sozusagen, wenn jetzt so ein kleiner Spezialist vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch vielleicht 300 Quadratmeter hatte, dann muss er sich schon auch fragen, ob sein Spezialistentum jetzt auf diesen 300 Quadratmetern heutzutage überhaupt noch ganz so durchführbar ist. Ja? Also nimm zum Beispiel Fahrradleasing. Da kommt jetzt eine Kundin oder ein Kunde ins Geschäft, Fahrrad, dann kann das ja in aller Regel nicht gleich mitnehmen, sondern dann steht das erstmal da. Ja? Dann brauchst du plötzlich so und so viel Quadratmeter, wo mal die 30, 20, 30 Leasingräder stehen. Ja? Also das verändert sich schon fulminant, das Geschäft. Und deswegen sage ich, heute muss auch ein Spezialist schon eine gewisse Größe haben. Sonst wird er immer mehr zur Serviceeinheit verkommen. Aber es ist vernünftig. Wir würden auch jetzt immer wieder, wenn ein kleiner Händler bei uns irgendwo einen Teil benötigt oder sowas, das immer verkaufen. Das Motto ist auch immer, nicht irgendeinen unnötigen Streit anfangen. Ob jetzt die Leute von Lucky Bike begeistert sind, Händlerkollegen, das kann ich nicht glauben. Ich kenne aber einige, die sich in unserem Umfeld durchaus erfolgreich behaupten. Mhm. Was mich auch nicht stört.
Ihr hattet ja, ich habe euch tatsächlich persönlich kennengelernt, auch aus Zufall. Also wir hatten keinen Kontakt. Ich habe irgendwas gesucht, auch tatsächlich, wie viele Leute im Internet mal geguckt. Ich brauchte für ein Schloss eine Kette noch dazu und dann, ja, ein Fahrradladen. Also ich lebe ja in Stuttgart und dann, welcher Fahrradladen könnte das haben? Ein bisschen rumgedruckt und da habe ich Lucky Bike gesehen. Kannte ich nicht. Nie gesehen. Ah, nagelneu eröffnet, Zuffenhausen. Na gut, dann fahre ich da mal hin, schaue mir das an. Dann steht da in einem Industriegebiet ein sehr großes Gebäude. Sieht schön aus. Was ich toll fand, was ich das erste Mal bei so einem Laden gesehen habe, war draußen ein vernünftiger Fahrradständer. Normalerweise ist oft, das verwundert mich an Fahrradläden, so Felgenverbieger stehen da dran, wo man sein Fahrrad nicht abstellen kann. Okay, also das war gut und ich bin dann da rein, war ein schöner Laden und das Personal kannte sich aus. Die haben echt tolle Sachen gewusst. Was ich auch noch nicht wusste von dem Schloss, was ich letztendlich dann, dass die einen denselben Zapfen haben wie den anderen, obwohl sie es nicht sagen und so, aber gut funktioniert. Also war ein schönes Erlebnis für mich da. Und aber es ist halt natürlich doch was anderes. Man muss da vielleicht mit dem Auto hinfahren oder so. Und als wenn man ja irgendwie in seinem kleineren Ort oder so einfach zu einem kleineren Fahrradhändler geht. Natürlich, aber das wäre jetzt dann, die Menschen haben möglicherweise andere Ansprüche heutzutage an den Händler vielleicht als früher.
Also wir hatten, da kann ich deswegen ganz besonders gut mitreden, weil wir natürlich selbst viele Stadtläden betrieben haben. Das ist also zum Beispiel, ich habe es vorher schon geschildert, die Keimzelle von Radlbauer war ein sehr großer Stadtladen, dreistöckig, 1200 Quadratmeter damals schon, kein Parkplatz, mitten in der Stadt, desaströse Anliefersituation. Und da haben wir dann wirklich über die vielen Jahre Hunderttausende von Fahrrädern durchgeschleust. Ja. Damals waren ja die Durchschnittspreise auch noch, also 10 Millionen Mark hat man ja mit 299 D-Mark-Rädern gemacht, ja, im Schnitt. Das war schon, wir hatten auch teure Rennräder, ja, aber der Schnitt war natürlich schon tiefer. Dann, da haben in Spitzenzeiten 18 Mechaniker gearbeitet, davon standen dann drei im Heizungskeller und da waren Spezialhebeanlagen, um überhaupt die Paletten irgendwo runterzukriegen und. So, und dann hatten wir zum Beispiel in Rosenheim die Firma Rupp übernommen, auch ein alteingesessener, über 100 Jahre bestehender Stadtladen. Wir haben in Chemnitz die Firma Fahrrad Lange in der Stadtmitte übernommen. Wir haben in Düsseldorf die Firma Schlembach übernommen. Da betreiben wir heute noch einen Cube Store. Wir hatten also wirklich tatsächlich die Strategie, so ein Fachgeschäft in der Mitte und einen Satelliten weiter außen. Und dann da habe auch ich persönlich mehrfach den Fehler gemacht, dass sich der Satellit sehr gut entwickelt hat und der Stadtladen immer ein bisschen gelitten hat. Was haben wir dann gemacht? Mehr Geld in den Stadtladen gesteckt. Mit dem Ergebnis, dass der trotzdem weitergelitten hat. Und der Satellit, sowas in Chemnitz beispielsweise, der eigentlich, den wir fast schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, ja, der wurde immer besser. Und daraus ist die ganz klare Strategie entstanden, dass wir sagen, naja, die Zeit der Stadtläden ist zumindest für Lucky Bike vorbei. Das heißt nicht, dass man nicht einen etablierten Stadtladen jetzt gut betreiben kann. Da gilt auch, je kleiner die Stadt, desto erfolgreicher kann das durchaus sein. Aber wenn ich mir die heutige Sortimentstiefe anschaue, dann landet man wieder bei der Spezialisierung. Wenn das eben sehr gut spezialisiert, klappt das. Aber die Tatsache ist ganz klar, dass die Fahrradläden, abgesehen vom Servicepunkt, in der Innenstadt leiden. Und heutzutage ist es übrigens auch sehr schwer, in der Innenstadt dann wirklich guten Service zu bieten, weil du einfach viel Platz brauchst. Also es ist, die Räder stehen etwas länger im Service, bis sie wieder abgeholt werden. Gerade im Winter, wenn man die Kunden zum Service bewegen kann mit verschiedenen Maßnahmen, dann stehen die Räder erst recht ein bisschen länger. Also da haben wir schon in wirklichen Großflächen Themen, dass uns der Platz ausgeht. Und da bin ich Gott froh, dass ich mich nicht mehr mit den Stadtwagen beschäftige.
Da sind wir schon gleich bei eurem. Also ich steige gleich mal in euer Omnichannel-Konzept ein. Ich habe nämlich auch, mein letztes Fahrrad habe ich auch, oder die letzten zwei habe ich auch bei einem größeren Laden gekauft, weil es das halt bei einem kleineren nicht gab. Ne? Und die haben eine große Auswahl und auch eine gute Beratung. Nur, was bei dem Anbieter ein kleines Problem war, der hat auch einen Online-Shop, aber ich konnte nicht genau rausfinden, ob es ein Produkt, das ich suche, zum Beispiel gerade in einer bestimmten Filiale gibt. Und das finde ich dann ein bisschen enttäuschend, weil dann muss ich da hinfahren, quasi auf gut Glück, und kann nicht sehen, ob es das da gibt. Na, dann bin ich dort und dann kriege ich es nicht. Ne? Und wie läuft das bei euch? Funktioniert das bei euch?
Also, es funktioniert relativ gut. Aber es ist natürlich eine Riesen-Challenge und die ist auch Logistik ein derartiger Aufwand dahinter, dass ich jetzt auch nichts Falsches erzählen will. Mhm. Schon, wenn es tausendmal gut geht, dann gibt es auch irgendwann mal ein größeres Problem. Und also Problem Nummer eins ist, wenn sehr begehrte Fahrräder unter Umständen dann doppelt bestellt werden und dann hinkt auch der allerbeste Omnichannel-Ansatz, hat, stößt dann irgendwann an seine Grenzen. Ja. Wobei wir meistens nicht deutschlandweit einen Einzelbestand haben. Also das wird auch gesteuert. Was siehst du überhaupt? Das Interessante ist, dass auch in der Entwicklung, wir haben immer gesagt, der Kunde wird sich immer mehr informieren und das ist unser Ausgangspunkt, dass wir natürlich seit vielen, vielen Jahren viele Ressourcen in unseren Online-Shop stecken, weil wir wissen, er erfüllt erstmal die Informationsfunktion. Das Zweite ist, dass er natürlich bei uns seit vielen Jahren sehr professionell mit unserer Warenwirtschaft verknüpft ist, dass man also tatsächlich glaubhaft sieht, und zwar auch nicht fragwürdige Bestände, sondern belastbare Bestände, was ist denn wirklich in den Filialen. Das wird schon unheimlich gut nachgefragt. Also die Situation, dass jetzt sozusagen du in unseren Laden kommst und teilweise besser wie der Verkäufer weißt, doch, das ist da. Ja, es gibt auch Filialen, die haben ein Lager. Ja. Und dann sagt er, ja, ich bin mir nicht sicher. Und du weißt schon, und das stimmt dann wirklich in 95 oder 97% der Fälle, das Risiko wäre, dass es in der Zwischenzeit verkauft worden ist.
Bist du, okay, das kann passieren.
Begrüßt, genau, außer du bestellst es gleich online und lässt es hinliefern, dann ist es nur zack, weg aus dem Bestand. Ich erzähle auch von den Tücken, die da, oder von den Stolpersteinen, die da so unterwegs sind. So, aber also auf jeden Fall, die Kunden informieren sich und das ist einfach mal eine Maßnahme Nummer eins, dass wir die Kunden, ich bin selbst auch so, dass ich, wenn ich mir neue Ski kaufe, das ist auch sowas von einem komplizierter Markt, dass ich relativ genau dann schon irgendwann weiß, ich will diesen Ski, ich kaufe den auch wirklich gerne dann im Geschäft, aber ich habe weder Zeit noch Lust, da so und so viele Anläufe zu machen, weil gerade wenn es ein bisschen spezielleres Produkt ist, dann weiß ich ja vorher, dass der den nicht da hat. Ja, so. Und oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und auch uns ist ja daran gelegen, dass der Kunde ja irgendwann mal sein Einkaufserlebnis auch hat, das zielführend ist. Das heißt, es ist ja überhaupt weder uns gedient noch den Kunden gedient, wenn der vier Filialen ansteuert. Und da kann ich schon, unsere Filialen sind ja nicht immer, die sind ja alle in der Regel, streben wir an, dass sie nicht weiter als eine Stunde von der nächsten entfernt sind. Mhm. Da gibt es schon ganz schön viele Geschichten, die da so stattfinden, ja, wo die Kunden überall schon waren und so Informationen haben, teilweise wirklich mehr wie wir. Also die Kunden sind informiert. Und dann ist die zweite auf dieser sogenannten Customer Journey, dass man gar nicht so ganz leicht voraussagen kann, welcher Typ Kunde ist das denn? Ja, also der Sekretär, der informiert sich vorher, kauft dann in der Filiale. Jetzt gerade bei den Jungen ist es dann so, also ich sage jetzt mal, bei zum Beispiel 25-Jährigen, die schauen sich dann alles ganz genau an, fahren alles ganz genau Probe und die empfinden es dann plötzlich als angenehm, dann aber abends nochmal irgendwie mit einem Freund auf der Couch zu sitzen und es dann online zu bestellen. Ja, und dann, also es gibt alle Schattierungen und wir kennen diese Customer Journey sehr gut, weil wir das auch über unsere sehr etablierten Online-Systeme gut verfolgen können. Aber auch da sind wir trotzdem immer wieder baff erstaunt. Und dann gibt es auch noch jede Mischform. Es gibt die Mischform zu sagen, ich bestelle mir mein E-Bike in die Filiale und gleichzeitig hat das Kind Geburtstag. Also gucke ich, weil die Kunden schon wissen, dass wir speziell in unseren Kundenfilialen wirklich sehr, sehr viele Kinderräder vorrätig haben, die dann alle auf Probe gefahren werden können. Und selbst wenn wir da mal dann die Größe oder Farbe nicht hätten, dann könnten wir die auch bestellen. Aber da geht es dann auch ums klassische Einkaufserlebnis, dass das Kind beispielsweise da viel Probe fahren kann und dass man so ein bisschen ein Einkaufsevent draus macht. Und so ist es heutzutage sehr vermischt. Und da stehen auch wir vor gewaltigen Herausforderungen, speziell logistisch. Aber unsere Zielsetzung ist schon, dass wir also unser Fokus ist absolut nicht der massenweise Endkundenversand in entfernte Regionen. Das ist ein Phänomen natürlich, dass wenn wir merken, bestimmte Produkte sind knapp, dann verwenden wir und wir haben die noch, dann versenden wir natürlich auch in Regionen, wo unsere Geschäfte gar nicht sind. Ansonsten stellen wir sehr stark fest, dass der Versand mehr dahin geht, wo auch unsere Geschäfte sind. Also dann, was uns auch sehr recht ist, weil wir dann auch einen Service anbieten können. Wir können zum Beispiel auch einen Kunden gleich im Geschäft abfangen, der sich die falsche Größe bestellt hat. Wir können den eigentlich ganz genau so behandeln, wie wenn er alles bei uns gemacht hätte. Und diesen Trumpf können wir ausspielen und der lässt mich auch grundsätzlich sehr ruhig schlafen, weil ich weiß, du kannst schneller einen Online-Shop aufbauen als 40 Filialen. Ja, also 40 Filialen mit einem funktionierenden Service und einer kompletten Infrastruktur und einer Logistik dahinter. Das ist aufwendig und deswegen lagen wir mit unserer These ja auch nie so falsch, dass wir sagen, die reinen Online-Player, meinen Fahrrad ist einfach ein Artikel wie irgendwas, den du da vom Hafen in Rotterdam im Karton verschickst. Da wissen wir, dass es nicht so ist. Und unseren Omnichannel-Ansatz mit dieser Verknüpfung online und offline und 40 Filialen stark wachsend, die Filialanzahl, weil wir eben auch Erfahrung in der Filialisierung haben. Das ist ein Pfund, was wir haben, was uns nicht in 5 Minuten jemand nachmachen kann.
Ich hätte zwei Punkte da dazu. Ich fange mal mit dem ersten an, was du gesagt hast. Die Kundinnen oder Kunden, die kommen hier, fahren Probe und überlegen sich das dann nochmal und dann bestellen sie das vielleicht abends. Dann lieber online, auch könnt ihr ja nicht sehen, aber habt ihr den Eindruck, dass die Leute tatsächlich dann auch bei euch bestellen und jetzt nicht dann, keine Ahnung, Probe fahren, sich beraten lassen und dann woanders kaufen? Weil dann hätte ich nämlich gerade noch einen zweiten Punkt. Was, wenn er jetzt schon mal so eine Kundin oder Kunde schon mal bei einem Rad außen irgendwo bestellt hatte und es repariert haben möchte? Macht ihr sowas?
Also zur Frage Nummer 1, der sogenannte, hört sich immer sehr dramatisch an, Beratungsdiebstahl, das gibt es natürlich bei uns ganz genauso. Das heißt also, dass wir kümmern uns ja auch teilweise hier mit ellenlangen Beratungen und zig Probefahrten und dann verlässt die Kundin oder der Kunde das Haus und dann wissen wir natürlich auch nur noch in Teilbereichen, wie es weitergeht. Also das trifft uns ganz genauso wie die kleineren Händler. Es gibt sogar so, dass die bei uns was Probefahren uns dann bei ihrem kleinen Händler um die Ecke bestellen. Dann warten sie zwar vielleicht 3 Monate, aber sie wissen wenigstens was. Das heißt, es gibt's immer so rum und so rum. Immerhin haben wir dann den leistungsfähigen Online-Shop, wo wir nachher auch über unsere Lieferfähigkeit und auch über im Großen und Ganzen wettbewerbsfähige Preise schon vielleicht auch zur Verfügung stehen. Aber natürlich gibt's auch das ganz klar, dass wenn das Produkt dann so und so viel günstiger gibt, dann kann es auch sein, dass wir das Geschäft nicht machen. Das heißt also, diese Welt ist schon komplex, aber es hilft überhaupt gar nichts, darüber zu jammern, sondern man muss einfach seine geschäftliche Rolle in der heutigen Zeit finden. Und es bietet ja der Vibe nicht nur solche Probleme, sondern es bietet ja auch enorme Chancen für uns. Das heißt also, es ist ja alleine schon, wenn die Leute stundenlang sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigen, dann kann es ja auch sein, dass wenn der Kunde etwas informierter ist, dass er dann doch weiß, naja, vielleicht das günstigste Produkt ist vielleicht dann doch für das, was ich vorhabe, gar nicht 100% das Richtige, sondern er kauft vielleicht auch etwas höherwertig. Ja? Und aber wie gesagt, man kann niemals gegen die Mittel der Zeit ankämpfen, sondern man muss immer sich damit arrangieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Das war die Frage Nummer 1. Und die Frage Nummer 2 war, ob wir andere Räder montieren. Ja, außer unsere Werkstätten sind natürlich total überlastet. Und auch wenn es dann ganz katastrophale Problemfälle sind, wo man sich denkt, naja, das ist jetzt mal wirklich sehr aufwendig. Dann muss man, wenn wir neuen Kunden gewinnen können, dann machen wir das gerne. Aber auch wir kochen da diesbezüglich nur mit Wasser, dass wir natürlich, wenn in der Saison die Werkstätten wirklich am Rande der Kapazität arbeiten, dann ist die Entscheidung, lasse ich jetzt dann unsere eigenen Stammkunden warten oder den Kunden, der fremd gekauft hat, dann würden wir lieber mal den warten lassen. Aber trotzdem sehen wir das durchaus als Chance an, neue Kundenkontakte zu generieren. Also das muss man schon sagen. Häufig sind die Probleme ja gar nicht so groß. Da gibt's ja manchmal die Kette rausgefallen, ja, und solche Sachen. Und dann versuchen wir natürlich schon zu helfen. Aber wir lassen ein bisschen die Entscheidungshoheit in unseren Filialen. Wenn die sagen, wir sind zurzeit absolut am Rande, dann macht man es nicht. Aber ich finde, das Fingerspitzengefühl sollte schon sein. Und das gilt ja genauso, wenn jetzt bei uns eine ältere Dame, der die Kette rausgefallen ist oder die keine Luft mehr hat. Naja, also selbstverständlich pumpen wir einen Reifen auf. Also das verlangen wir auch nicht.
Da sind wir eigentlich gleich beim Thema Beratung und Service. Also erster Punkt, das Schöne ist ja, das hast du ja gesagt, viele Leute lassen sich beraten, fahren Probe. Ich zum Beispiel hatte mal geliebäugelt zwischen zwei verschiedenen Rahmengrößen und deshalb wollte ich auch unbedingt in den Laden gehen, um die miteinander zu vergleichen. Und da hat mir der kompetente Verkäufer gesagt, also wenn Sie dieses Rad in L kaufen, dann müssen Sie mir auf der Rechnung aber bestätigen, dass ich Ihnen davon abgeraten habe. Okay. Und ich habe es auch ausprobiert in L, also war nichts. Also das war dann, hat sich tatsächlich auch so ergeben. Und dann, und das ist ja auch eine Sache, also die man spürt und die einen vielleicht auch dazu bringt, dann da einzukaufen. Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr Personal, also dass ihr Leute übernehmt aus den Läden. Wie ist denn so die Personalsituation momentan?
Also es gibt immer einzelne Bereiche, einzelne Orte, wo eine gewisse Konkurrenzsituation ist. Also jetzt gar nicht mal nur innerhalb des Fahrradhandels, sondern wo einfach zum Beispiel, wenn man Mechaniker nimmt, einfach andere Arbeitsplätze in der Industrie bestehen, wo der Arbeitsmarkt schwierig ist. Es ist allerdings so, also du hast das Beispiel Stuttgart vorher erwähnt, ich persönlich hatte immer relativ großen Respekt in Stuttgart, genau wegen der Personalsituation. Und genau da haben wir überhaupt gar kein Problem, wirklich gute Leute zu finden. Insgesamt ist es eine Herausforderung seit vielen Jahren, aber es ist zurzeit schon so, dass sich die Lage verbessert hat bei uns. Das heißt also, ich würde mal zwei Trends nennen. Erstens mal, ist das Fahrrad einfach bei den jüngeren Leuten so viel mehr in und alles, was irgendwie Krach macht und viel Sprit schluckt, ist tatsächlich weniger in. Und zweitens ist natürlich die Zukunftsperspektive auch im Automobilbau, also jetzt auch als Mechatroniker oder Mechaniker, einfach schlechter geworden. Ja? Das heißt, ich lerne jetzt Ölwechsel, lerne irgendwie Getriebe, bla bla bla. Naja, das Auto der Zukunft hat weder einen Motor noch ein Getriebe, also einen Elektromotor natürlich. Da kann ich dann noch ein Software-Diagnosegerät anstellen. Mein Bruder hat gerade einen der ersten Tesla, wir haben sehr viele Elektroautos in der Firma, die wir überwiegend auch echt über eigene Solaranlagen speisen. Der hat jetzt gerade seinen Tesla verkauft mit 125.000 Kilometern und hat exakt null Service gehabt. Null. Einmal kam so ein Luftfilter, den man sich dann selbst eingebaut hat. Und das wissen Wir hatten früher gar keine Chance, weil die großen Automobilkonzerne so gute Bedingungen hatten für die Ausbildung und so viel gezahlt haben. Und heute können wir erstens bei den Löhnen mithalten und zweitens ist das Produkt wesentlich angesagter. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, dass wir im Großen und Ganzen recht gut organisiert sind. Das heißt, also, wenn man jetzt mal unsere Werkstätten nimmt, dann muss halt nicht jetzt sozusagen ein Mechaniker permanent was anderes machen, ja, sondern der wird in Ruhe gelassen, der hat keinen Kundenkontakt, der kann in Ruhe grundsätzlich den begonnenen Arbeitsprozess beenden. Also da haben wir halt auch über die Klimakrise schon viel dazugelernt. Das heißt also, da gibt es natürlich auch bei kleineren Kollegen teilweise schon ordentliches Chaos. Ja, da ist dann um 18 Uhr der Laden zu, dann muss man den für den nächsten Morgen wieder auffüllen. Dann steht man immer vor dem Wechselspiel, fülle ich jetzt meinen Laden auf und montiere vor oder kümmere mich um den Service. Das heißt, da ist dann relativ viel Stress und relativ ungeordnete Abläufe. Und wir stellen fest, speziell die Geschäfte von uns, die besonders gut organisiert sind, da finden wir auch umso leichter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil wir eben auch geordnete Prozesse anbieten können. Wenn wir sagen, es gibt einen freien Tag in der Woche, dann gibt es auch einen freien Tag in der Woche. Und dann wird nicht immer hingejammert, kannst du morgen nicht doch kommen und so weiter und so fort. Das sind wir halt, da können wir ein bisschen unsere Größe ausspielen, dass wir dann sagen, wir können einfach auch im Einzelhandel normale Arbeitsmodelle anbieten. Trotzdem bleibt es eine Herausforderung. Das möchte ich nicht verhehlen.
Zu dem Service und der Herausforderung, es kommt ja jetzt, seit 5 Jahren ungefähr, ist ja das Thema Cargo Bikes immer stärker, immer präsenter. Diese Räder sind populär, brauchen aber viel Platz und eine andere Sorte Service möglicherweise auch, was zum Beispiel einen Ersatzfahrzeug während dem Service angeht, wenn Leute kein Pkw besitzen, sondern nur ein Lastenrad haben. Wie weit seid ihr da schon dran an dem Thema?
Also wir sind natürlich von Sekunde 1, allein schon, weil ich das zum Thema auch urbane Mobilität, ist ja eher ein urbanes Thema, ganz fantastisch finde, was für Geräte da so rumfahren. Und wir haben wirklich sehr viele Cargo-Bikes in den Markt gebracht, haben uns natürlich immer mit eigenen Serviceplätzen, also wir haben in jeder Filiale einen eigenen Arbeitsplatz für Cargo-Bikes. Ob wir jetzt überall immer, also wir haben auch eigentlich pro Filiale schon ein Ersatzrad, das ist aber ganz schwierig, da muss man ehrlich sagen, denn viele Leute wollen es gar nicht und eher das Motto, den Service so schnell zu erledigen, dass das auch häufig wieder mitgenommen werden kann. Ich lebe ja in München und bin begeisterter Münchner, gebe ich zu, und fahre unheimlich viel Fahrrad in München. Und das mache ich mir schon so meine Gedanken. Also ich persönlich nach wie vor bin, auch wenn ich da auf verlorenen Posten bin, immer noch ein Anhänger-Fan, weil ich halt sage, da habe ich mein ganz normales Fahrrad, kann ein echt cooles Teil, mit dem kann ich in Urlaub fahren, mit dem kann ich abhängen, wenn das Kind schläft und den Biergarten schieben, ich kann zum Joggen gehen, ich kann alles Mögliche machen, ist noch wertstabil, kann ihn nachher wieder verkaufen. Also es gibt sicherlich Situationen, wo so ein Cargo-Bike ganz super ist. Wir stellen aber auch einen Trend schon fest zu den Longtails, egal in welcher Größe jetzt, wo wir, ob jetzt 20 Zoll, 24 oder 26 Zoll mit allen Aufbauten, da merken wir schon, dass sich die Welt ein bisschen verändert. Ja. Die fahren sich halt einfach normaler. Die kann ich ganz, wenn ich ohne Kind fahre, habe ich ein ganz normales Fahrzeug. Und ob jetzt das Cargo-Bike, also ich finde es natürlich, alles ist besser als ein Auto. Ja? Und wenn ich höre, dass eine Großstadt wie München immer noch steigende Zulassungszahlen der Autos hat, dann das ist das Problem und nicht das Cargo-Bike. Nicht ganz klar so.
Ja? Das ist in Köln auch gerade wieder rausgekommen. Ich verstehe das nicht.
Ja, ganz genau. Und warum kostet in München die Kfz-Steuer, egal wie viele Autos ich zulasse, nicht mehr wie auf dem Land? Das kann gar nicht sein. Wie viel tausende Wohnmobile stehen unbenutzt im Stadtgebiet München. Das ist in anderen Städten genau gleich. Das liegt aber nicht an den Leuten, die es abstellen, sondern daran, dass es erlaubt ist, dass wir abgestellt werden. Und also da möchte ich schon sagen, aber unabhängig davon versuchen wir schon so Trends auch zu befördern, die vielleicht insgesamt auch nicht unsinnig sind. Und die Longtails sind schon auch eine sehr gute Entwicklung und eine Ergänzung Es ist bei den Cargo Bikes ein Stück weit sicherlich auch immer Lifestyle dabei. Das heißt also, vor den Kindergärten bilden sich dann Staus. Aber da ist es dann einfach so, wer keins hat, der gehört dann nicht mehr dazu. Aber momentan kippt ein bisschen was, glaube ich, dass es wieder die nächsten Trends gibt. Ja, und das heißt also, dass halt ein Cargo-Bike wird sich langfristig jemand kaufen, der das dann wirklich nutzt, der dann auch seine Einkäufe damit macht und nicht nur an den Kindertransport denkt. Aber so ist es. Wir müssen, aber alles das führt dazu, dass wir wieder sehen, ein kleiner Spezialist tut sich nicht ganz so leicht, weil dann viele Trends an ihm vorübergehen. Und da eines muss ich auch sagen, ein reiner Cargo-Bike-Spezialist wollte ich auch nicht sein. Wir machen das in vollem Umfang mit. Aber es ist nicht leicht, davon zu leben, um sagen es zu machen.
Wie ist das, wenn, Thomas, wir haben nicht mehr gar so viel Zeit. so ein Cargo-Bike kann man ja auch wieder verkaufen, wenn man eine gute Qualität hat. Verkauft ihr auch gebrauchte Räder?
Also für uns ist natürlich das ganze Thema Leasing-Rückläufer und da entsteht natürlich jetzt ein sehr viel größerer Markt, mit dem beschäftigen wir uns ganz intensiv. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich im Einzelfall dem Kunden helfen. Es ist aber häufig tatsächlich so, dass es bei den klassischen Produkten, wo es auch um Kinder und um Nachwuchs geht, wirklich einfacher ist, das gleiche im Bekanntenkreis weiter zu verkaufen oder es eben auf bestimmten Plattformen zu verkaufen. Aber wir verkaufen im Einzelfall natürlich schon die Fahrräder. Allerdings müssen wir uns dann dem Thema mit Haut und Haaren widmen. Das heißt, wir müssen durchchecken, wir müssen eine Garantie übernehmen. Und dann ist dann tatsächlich die Luft schon dünn, dass das dann auch ein sinnvolles Geschäft ist.
Und dann würde ich mal einen kleinen Schnitt machen, weil Thomas, du hast die Frage noch gestellt nach den Marken, die ihr, also Thomas Dorsch, du hast die Frage noch gestellt, wie das mit Marken ist, die ihr bei Lucky Bike exklusiv habt. Erzähl doch da noch mal was kurz zu Thomas.
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich, wie auch in vielen anderen Branchen, dieser Trend zur Vertikalisierung da ist, dass man also versucht, Teile der Wertschöpfungskette zu verlängern. Wo immer das, man der Meinung ist, dass das Sinn macht. Für uns sind unsere Exklusivmarken einfach ein Stück Unabhängigkeit. Erlauben uns aber auch durchaus ein Qualitätsmanagement, zum Beispiel auch bei den Einstiegspreislagen. Ist es so, dass wir verkaufen ja nicht ganz günstige Räder, aber unsere Zielgruppe ist ganz einfach gesagt, ab einem gewissen Qualitätsniveau steigen wir ein in allen Segmenten und dann geht es oben so weit, bis man bei totalen Freaks landet. Da steigen wir wieder aus. So ist vereinfacht gesagt, unsere Produktrange, nochmal anders formuliert, 90% des Marktes bedienen wir. Und da können wir natürlich dann auch, weil eben kein Zwischenschritt mehr da ist und weil wir direkt einkaufen, sowohl Teile dieser zusätzlichen Möglichkeiten in Qualität zu investieren, also Vormontagequalität oder Komponentenqualität. Wir verbauen zum Beispiel nur Shimano-Ketten und solche Sachen, weil wir genau wissen, das ist für die Kunden und für uns hintenrum dann der fünffache Ärger, wenn wir das nicht machen.
Das ist ja clever. Also
viele, viele kleine Details, wo wir sagen, da haben wir auch, wenn ein Fahrrad für 400 Euro bei uns in den Läden steht, einfach eine vernünftige Qualität, sonst macht es unseren Kunden keinen Spaß und uns keinen Spaß. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit Unabhängigkeit, weil wir natürlich oben von niemandem abhängig sind.
Welche Marke ist es dann?
Unsere Exklusivmarken sind zum Beispiel Adler, Maxim, 2R-Manufaktur, Access bei den sportiven Rädern, Bergrausch als Lifestyle-Rad, dann haben wir noch mehrere, die auch bekannt sind. Also in den Städten, wo wir lange sind, fahren die Räder zu Abertausenden. Und niemand jetzt im Einstiegsbereich stellt sich die Frage, oder bei so einem ganz ehrlichen Trekkingrad, wenn dann Adler fährt, dann ist es jetzt nicht irgendwie. Und die würden auch nicht so zahlreich rumfahren, wenn Kunden alle nur Probleme hätten. Und auch bei den E-Bikes gehen wir mit zwei Marken ran, mit 2R-Manufaktur und mit Access im sportlichen Bereich. Aber da achten wir auch wirklich enorm auf die Qualität. Es ist halt so, wir haben einfach die Wertschöpfungskette im Griff und es gibt halt auch keinen Zwischenhändler. Das heißt also, da können wir natürlich sozusagen dann auch echt attraktive Preise anbieten und wie gesagt auch in die Qualität investieren. Ja.
Die Markenbindung, so was wie man sie jetzt aus dem Automobilmarkt kennt oder kannte, es ändert sich ja da gerade auch durch die Elektromobilität massiv. Aber die Markenbindung bei Fahrrädern ist, glaube ich, schon noch geringer. Also viele, viele Leute wissen nicht mal, wie ihr Fahrrad heißt, ne? Was das für eine Marke ist. Ändert sich da was?
Da ändert sich schon definitiv was. Das heißt also, wenn man auch jetzt einen europäischen Markt, aber erst recht in Deutschland sich anguckt, welche Marke verkauft wie viel Stück, dann trennt sich da die Spreu schon vom Weizen. Und für uns sind unsere beiden wichtigsten Marken, also wir arbeiten mit vier Marken intensiv zusammen. Das ist Cube, das ist KTM, das sind die Marken von der Derbycycle Gruppe, allen voran Kalkoff. Und dann ist es noch Scott und Trek, arbeiten wir auch zusammen. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Marken, aber dann wird es auch schon irgendwann schwierig. Weil wenn ich jetzt nur sage, ich will die genannten Marken und unsere Exklusivmarken gut verfügbar abbilden, dann ist auch das Maß erreicht, wo man sich beschränken muss. Ja? Und dann landet man wieder bei diesem Thema auch ein bisschen spezialisieren oder sagen wir mal einschränken, weil wenn ich alles irgendwie mache und dann gar nichts hinkriege, nochmal anders formuliert, man muss auch wirklich gucken, sortimentsmäßig, dass man die PS auch auf die Straße bringt. Und das Wichtigste ist ein Größenmix, der Größenlauf muss stimmen, die Farben müssen stimmen. Zum Glück wird es immer bunter, das muss ich auch sagen. Die Zeiten, wo so nur schwarze Räder rumstehen, die haben auch aufgehört.
Yay!
Die haben schon so und so oft ein KTM-Rad gehabt oder ein Cube gekauft und die kaufen dann gerne wieder eins. Das passiert aber hin und wieder auch Exklusivmarken. Und dann sind wir natürlich erst recht stolz, wenn offensichtlich das die letzten Jahre gut gelaufen ist. Die Markenbindung nimmt eher zu als ab.
Ah ja, interessant.
Wir haben uns als einen genau. Punkt noch so den Status quo der Bike-Branche notiert. Vielleicht mal, was so in letzter Zeit öfter auch durch die Medien gegangen ist. Erstens, der Branche geht schlecht und zweitens, es gibt zu viele Fahrräder, es gibt Rabatte ohne Ende. Was kannst du so vielleicht aktuell zu den Themen der Branche sagen? Also, und dann auch an eurem Beispiel. Nehmen wir mal gleich mal die, wie viel Fahrräder stehen bei euch zu viel rum? Habt ihr Platz also, für Neuigkeiten?
Zum Glück immer weniger. Aber, und zum Glück, wir haben auch zu viel Fahrräder, kein Zweifel. Aber wir haben zumindest nicht die falschen Fahrräder. Und das ist, wir sind unserem Einkaufsprinzipien im Großen und Ganzen. Ein paar Sachen hat man dann auch gekauft, die man nicht kaufen sollte, aber das ist vielleicht 3% unseres Bestandes. Es ist so, dass wenn man eben einen riesen Einkaufsfehler gemacht hat, dann ist das Problem schon noch dramatischer. Also uns hat es die letzten Wochen und Monate schon gut beschäftigt. Also wir haben auch 4 Außenlager anmieten müssen. Wir sind aber auch sehr treu unseren Lieferanten gegenüber. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass wir dann alle Probleme, außer der Lieferant hat sie wirklich alleine verursacht. Dann muss man reden, aber wenn wir Probleme gemeinsam verursacht haben, dann müssen wir sie auch gemeinsam lösen. Man sieht halt daran wieder, wir haben immer auch die guten Jahre genutzt, um unsere Stabilität, auch unsere finanzielle Stabilität zu verbessern. Das heißt also, deswegen ist es für uns ein nerviges Thema. Das Jahr ist auch schwierig. Wir müssen auch gewisse Zinsen wieder zahlen für die Finanzierung. Wir müssen zusätzliche Lager anmieten. Es sind zusätzliche Handlingskosten. Das führt auch dazu, dass logistisch die Räder momentan dann, obwohl man viele hat, stehen nicht die richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dadurch, dass man aber viel zu viele bewegen muss, ist das Problem gar nicht so leicht zu lösen. Also das ist schon eine Hausnummer, diese Probleme, die da sind. Aber auch da trennt sich halt zunehmend die Spreu vom Weizen. Das heißt also, wenn man natürlich jetzt sozusagen Vogelwild eingekauft hat und finanziell gar nicht leistungsfähig ist und platzmäßig auch nicht leistungsfähig ist, dann führt es halt auch dazu, dass manche dann vielleicht aufgeben müssen. Zum Thema, wie steht die Branche insgesamt da und wie wird sie geredet? Also ich mache es jetzt seit 30 Jahren als Geschäftsführer und es ist immer wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben, irgendeine neue, ja, was jetzt da ein Problem ist und dort ein Problem ist und dann fällt in Taiwan ein Sack, also nicht in China, sondern in Taiwan wieder ein Sack Reis um, dann gibt es das nächste Großthema. Ich kann nur sagen, man soll sich auf sein Geschäft konzentrieren, das möglichst gut machen, dann kommt man auch durch herausfordernde Zeiten durch. Und Jedem muss doch klar sein, dass diese Corona-Zeiten, wo vollkommen ohne Rabatt alles verkauft worden ist, ja, mit dann sich erstaunlich schnell auflösenden Lieferkettenproblemen, ja, das hat ja auch uns überrascht, dass das dann plötzlich, es lag auch daran, weil in den USA zum Beispiel riesige Bestellungen, noch viel wilder als bei uns, getätigt worden sind, die sind dann wirklich storniert. Konnte Shimano plötzlich wieder liefern und dann gab es wieder plötzlich genug Federgabeln und dann war von es gibt gar nichts auf es gibt alles, hat es genau 6 Wochen gedauert. Hat auch uns überrascht. Und gleichzeitig sind die Containerpreise wieder gesunken. Auch das hat ja keiner ganz genau vorhersehen können. Deswegen landen wir bei dem Grundthema unserer Branche. Die Branche konsolidiert sich. Das heißt, die großen, leistungsfähigen, professionellen Einheiten, die werden auch aus dieser jetzigen Zwischenphase als Gewinner rausgehen. Und diejenigen, die halt irgendwo das Ganze nicht so ganz gut organisiert kriegen, die werden leiden. Und das sieht man im Herstellerbereich und das sieht man genauso auf der Handelsseite, dass einfach die großen, gut geführten Einheiten da erstaunlich gut durchkommen. Und andere, die jetzt dann in ganz komplizierte Situationen investiert haben und sich verzetteln, die haben natürlich dann größere Probleme. Und das muss man schon sagen, wenn man momentan das falsche Produkt hat, massenweise, dann hat man ein existenzielles Problem.
Und ihr habt die richtigen Produkte.
Ja, nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich persönlich habe da jede Menge Entscheidungen gemacht, die würde ich heute nicht mehr treffen. Aber die sind für sich alle erklärbar. Also ein Beispiel, wenn ein Container, jetzt, also mal, um jetzt mal pauschale Zahlen zu nennen, ein Container kostet vielleicht im Durchschnitt knappe $2,000 von Asien zu uns. Wenn er mal günstig ist, dann kostet er $1,600. Wenn er teuer ist, hat er mal 2.200 gekostet, dann geht er hoch auf 5.000, 6.000, 7.000. Das war die Range, wo wir ausgestiegen sind, weil wir gesagt haben, das lohnt sich ja nicht mehr. Dann haben wir unsere Räder, die längst bezahlt sind, in Asien eingelagert und haben die einfach liegen lassen. Da liegen heute noch 10.000 Stück, die wir schon vor 2 Jahren bezahlt haben. Und dann ist er auf 20.000 Euro gestiegen, der Containerpreis. Das kann man dann schon machen, Kinderräder nach Europa holen für 20, also gehen 300 Kinderräder rein, dann kannst du dir leicht ausrechnen, was das dann kostet. Ich kann aber nicht jetzt bei uns ja dauerhaft für ein Kinderrad statt 400 Euro 600 Euro verlangen. Also das weiß jeder, dass das nicht funktioniert. Und das war halt unsere Reaktion. Und dann kaufst du mehr in Europa ein. Das gelingt dann teilweise. Zum Teil waren aber dann die Lieferkettenprobleme genau die gleichen, nur eine Stufe weiter nach vorne verlagert. Und dann ist es auch nicht gekommen. Am Schluss kommt alles gleichzeitig. Und nur dann ist der Containerpreis genauso schnell, wie er gestiegen ist, ist er wieder gesunken. Und dann haben wir für $1,500 die Sachen holen können. Und das kann man natürlich nach oben rechnen, dann geht es da plötzlich um richtig viel, viel Geld. Und und so gibt es dann jede Menge Entscheidungen, die sozusagen man in Frage stellen kann. Aber wir sind immer unseren Einkaufsprinzipien treu gewesen. Keine komischen E-Werks kaufen, um es jetzt mal vorzuziehen. Keine ganz unbekannten Marken kaufen, nur deutsche Produkte kaufen, also Räder, die wirklich für den deutschen Markt gebaut sind, die unterscheiden sich natürlich kolossal. Ich kann nicht einfach ein holländisches Rad nach Deutschland tun, ich kann auch nicht mal ein österreichisches Rad einfach so nach Deutschland tun. Da gibt es so viele Spezifitäten, da gibt es viele Sachen, über die lacht der Rest der Welt, was wir so alle haben. Ja, wir sind die einzige Nation, die immer noch Lockout-Federgabeln massenweise hat. Und
Rücktrittbremsen.
Rücktrittbremse, sogar beim E-Bike-Rücktrittbremse steigt sogar wieder oder eine Klappe auf dem Gepäckträger. Das sind wir auch die einzigen Mohikaner fast weltweit, die eine Klappe auf dem Gepäckträger haben. Aber so ist es halt. Und wir kennen das und wir wissen seit Jahrzehnten, was unsere Kundinnen und Kunden kaufen wollen. Und da werden wir einen Teufel tun, die umzuerziehen mit einer Sache, die gar keinen Sinn macht. Soll er sich doch einen Gepäckträger kaufen mit einer Klappe? Stört ja nicht. Was wir dann jemals benutzen?
Bei mir um die Ecke, da ist ein Rossmann, ein Drogeriemarkt, der ist im Bahnhof und ich glaube, der hat was Magisches für mich. Der hat nämlich, was auch immer ich suche, der hat's. Ja. Also ich gehe da hin und ich, meinetwegen am Montag schreibt ein Kind eine Arbeit in der Schule und ich brauche unbedingt einen Radiergummi und Leuchtstifte. Die hat der Rossmann. Ich weiß gar nicht, wo der das alles unterbringt. Also Und auf der anderen Seite, wenn dann hat er Grillsachen und oder Kerzen und ich muss eine Geburtstagskarte verschicken. Das hat der alles. Also ich glaube, dass Rossmann eine ganz gute Logistik hat, die auch beobachtet, was Leute suchen. Ist das was, was ihr auch macht?
Also ich glaube, dass wir beim Thema Fahrrad, das ist ja mit Abstand jetzt mal logistisch das Schwierigste, die schwierigste Fingerübung, dass wir da sehr gut sind. Dass wir an Weihnachten die richtigen Räder haben, dass wir in der Urlaubssaison die richtigen Falträder haben, dass wir vor Ostern die richtigen Kinderräder in der richtigen Menge haben. Da sind wir wirklich gut vorbereitet. Bei Bekleidung ist es so, dass man bei Fahrradbekleidung ist ein schwieriges Segment. Da sind wir eher pragmatisch und konzentrieren uns auf das, was wir wirklich verkaufen. Bei Helmen sind wir wiederum so, dass wir eine Wahnsinnsauswahl haben, immer und überall, zu jeder Zeit. Es wird also niemals eine Lucky Bike-Filiale geben, wo eine tolle Auswahl an Helmen ist. Also da kann man auch ganz spontan vorbeikommen. Das ist gut. Bei den Teilen haben wir schon, also wenn es zum Beispiel um Ersatzteile in der Werkstatt geht, da sind wir schon sehr, sehr gut bestückt, auch mit alten Problemsachen, die halt so in der Stadt anfällen. Da können wir tatsächlich helfen. Ansonsten muss man schon sagen, ist das so derartig komplex geworden, ja, dass auch für den Einzelhandel im Teilebereich, auch im Ersatzteilbereich, schon die Gefahr des Verzettelns enorm ist. Ja, also da kann ich jetzt mal von den Geschäften, die wir übernehmen dürfen, schon auch berichten, da erkennt man wirklich ein gut geführtes Unternehmen heutzutage daran, dass da keine Schatzschubläden irgendwo sind, wo dann 80er Jahre Scheinwerfer liegen. Und dann kann man wirklich berechtigtermaßen die Frage stellen, wie lange liegt das jetzt schon in der Schublade? Und dann heißt es dann wirklich 30 Jahre. Ja. Und da ist dann die Lösung einfach, wir bestellen das Teil und bauen es dann an. Also die Schatzsuche, um dann sozusagen jeden Kundenwunsch zu erfüllen, die führt eigentlich ins Chaos.
Aber jetzt Bekleidung zum Beispiel, das ist ja schon eine Sache gut. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ihr alle Marken führt, aber zumindest verschiedene Größen oder so, dass man dann mal...
Haben wir nicht probiert, aber man kann da eben ganz grob rangehen. Da gibt es aber natürlich auch in Städten wie München, kann ich jetzt Sportbekleidung, Fahrradbekleidung wirklich an jeder Ecke kaufen. Und auch bei guten Marktteilnehmern, also das ist nicht so, dass wir es nicht führen, aber wir führen es strikt nach dem Grund, was auch bei uns nachgefragt wird.
Da habe ich noch eine Frage zu eurem, was ihr macht. Ihr macht, so verstehe ich dich, Sachen, von denen ihr was versteht. Und du hattest vorhin von Ski erzählt. Wenn du dir Ski kaufst, dann gehst du zum Laden. Ich weiß und habe das so in Erinnerung, so Skiläden, die machen auch Ausfahrten im Winter, organisieren sowas. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, so ein Fahrradladen, machen die sowas auch? Kann man da einen Fahrradtechnikkurs buchen oder übers Wochenende meinetwegen, ja, nach Freiburg, in den Bikepark oder sonst wo. Also gibt's solche Angebote von euch auch?
Also ist es so, dass wir Filialen haben, wo es auch tatsächlich dann zum Beispiel Rennradgruppen gibt, wo man sich trifft mit was auch Kunden wirklich gerne annehmen dann, weil sie halt einfach mal Tipps kriegen. Und das Thema Fahrradreisen in der Vermarktung ist für uns auch ein Thema, mit dem wir uns intensiv auch beschäftigen, ja, wo wir, weil wir feststellen, dass das so speziell bei Kunden da auch ein riesen Interesse daran haben. Auch Vorträge darüber in unseren Räumlichkeiten ist ein Thema, was wirklich zunehmend wichtig wird. Das sind aber alles Themen, die haben es auch in sich. Das heißt also, wir versuchen halt das, was wir machen, dann auch ordentlich zu machen und gescheit zu machen. Und ich kann jetzt auch rausgehen und unsere Mitarbeiterinnen fragen, am nächsten Sonntag ist wieder hier Riesenradeln in München, ist morgen, übermorgen ein Event, da bin ich selbst auch da. Also ich war jetzt schon, glaube ich, die letzten 4 Sonntage jeweils irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung. Das heißt, da schlagen sozusagen 2 Herzen in meiner Brust, ja. Und das, was mir wichtiger ist, ist mein Personal zu schützen und wirklich zu sagen, Leute, Wir haben eine anstrengende Saison und dürfen uns dann auch nicht verzetteln. Das heißt also, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist schon anstrengend genug, unseren Job zu machen. Und dann muss man eher gucken, so ein bisschen in der Nebensaison und in Veranstaltungen im Winter. Da hat man natürlich dann deutlich mehr Zeit. Aber wir können auch nicht sozusagen auf jeden Zug aufspringen, der sich irgendwie ganz gut anhört. Und da muss man es aber auch wirklich versuchen, gut zu machen. Zum Beispiel sind wir auch nicht im Fahrradverleih. Ja, wir können das gar nicht. Das ist komplett anderes Geschäft. Und selbst wenn wir in bestimmten Städten, natürlich könnten wir in München Fahrräder verleihen, aber das können andere auch. Und das ist einfach nicht unser Geschäft. Und das ist auch gar nicht in der Hauptsaison mit unserem Stammpersonal, das ganz andere Aufgaben hat, darstellbar. Also ich neige auch dazu, dass wir uns nicht verzetteln sollen.
Wir hatten auch als Thema, wie siehst du die Zukunft und Entwicklung im Fahrradmarkt?
Also wenn du mich nach der Zukunft des Fahrradmarktes fragst, dann ist die absolut rosig. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und was mir wirklich am Herzen liegt, was mir Spaß macht, ist, dass das Thema Fahrrad einfach so in der Mitte der Gesellschaft ist. Und für uns ist es auch deswegen toll, weil es geht jetzt gar nicht darum, da mit den Rennradfreaks über das 15.000 Euro Rennrad zu philosophieren, sondern wir sind so in der Mitte des Lebens. Und ich habe gerade hier auf dem Parkplatz vor unserem Geschäft im Rodungsdebak letzte Woche eine Großfamilie gesehen, die haben ein Kinderrad gekauft und dann haben, aber das waren gleich irgendwie zehn Leute, ja, und haben dann ein Video gedreht und das sind Tränen geflossen beim Kauf eines Kinderrads. Oder eine Großmutter, die dann sich das erste E-Bike kauft. Das heißt also, wir sind ja nun wirklich in der Mitte der Gesellschaft und haben den Querschnitt der Bevölkerung bei uns und die kaufen alle gerne ein Fahrrad und nutzen gerne ein Fahrrad. Und das ist ja wirklich ein Privileg. Da bin ich schon stolz oder sehr froh und glücklich, dass ich so ein Produkt verkaufen darf und nicht irgendwelche Autoreifen verkaufen muss.
Oder so. Oh ja.
Das ist mal das Erste und das Zweite. Und die Zukunft, ja, Freizeitverhalten, Entwicklung, Weiterentwicklung der E-Bikes, Green Mobility in den Städten. Da gibt es so fulminante Trends, dass ich überhaupt gar keine Sorge habe. Es ist ja auch so, dass die absoluten Umsätze tatsächlich wirklich steigen. Also die absolute Zahl, das mag mal irgendwie in einer Entwicklung nach oben in einem Jahr mal eine Delle geben, aber der grundsätzliche Markt wächst ja. Also wie groß ist der deutsche Fahrradmarkt oder auch weltweiter Fahrradmarkt? Das wächst ja und schon langsam kommen wir halt aus diesem Dornröschenschlaf. Ja, wir waren, also auch ich, wenn ich vor 30, 35 Jahren jemand erzählt habe, ja, wir kommen so ein Fahrradgeschäft, da waren wir gleich in der Schrauberecke, ja, das der Radlhändler, ja, und so, und so, hast nichts Gescheites gelernt, dann wirst du halt Fahrradhändler. Und das hat sich ja nun wirklich ganz, ganz stark verändert und jetzt geht es eben darum, dass wir auch in unserer Branche professionelle Prozesse etablieren müssen, modern sein müssen, jung denken müssen, auch junge Leute wirklich, wirklich mit an Bord nehmen. Und das aber in der Kombination, dass wir so viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, mit sehr wenig Fluktuation, dass wir es also geschafft haben, bei Lucky Bike wirklich bis heute eine familiäre Atmosphäre zu halten. Ja, und ganz, ganz, ganz flache Hierarchien haben. Das heißt also, dass die Führungsebenen wirklich nach wie vor sich mit dem Produkt auskennen und an der Front sind. Alle, auch meine Kollegen, arbeiten ja nach wie vor im Geschäft mit. Ja. Das heißt, jeder von uns verkauft immer noch Fahrräder, jeder von uns kann auch an allen möglichen Prozessen, ob das jetzt eine Leasingabwicklung ist, ob das eine Garantieabwicklung ist, ob das eine Werkstattabwicklung ist, mithelfen. Das heißt, wir sind nah am Produkt und sind sehr erfahren und das ist die Stärke, die Lucky Bike auch auszeichnet, dass wir da nicht abgehoben sind und ja, das erfüllt mich auch mit einem gewissen Stolz.
Nur ganz kurz noch, du hast gesagt, so eine Veranstaltung am Wochenende, also ihr geht auch auf Publikumsmessen oder Events, kann man gucken, meinetwegen, es steht irgendwo ein Zelt von Lucky Bike und kann da schon mal Kontakt aufnehmen.
Das haben wir früher ganz häufig gemacht. Dann ist es immer mehr zu Verkaufsveranstaltungen auch verkommen, wo es dann nur noch darum ging, wer jetzt 20% Rabatt auf alles gibt und wer 25% Rabatt auf alles gibt. Das Problem ist auch, es ist nicht viel geholfen, wenn man mit drei E-Bikes ankommt. Ja, wir haben ja in unseren Läden hunderte, aber hunderte Räder, die man sofort ausprobieren kann. Die sind dann in der richtigen Größe, sodass wir dann eher wirklich informieren und versuchen schon die Leute in unsere Geschäfte zu bringen. Und aber wir zeigen uns, das ist ganz klar, aber wir vermeiden eigentlich mittlerweile Verkaufsveranstaltungen.
Okay. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir interessante Sachen über das Fahrradgeschäft erfahren. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörer sagen. Vielleicht kriegen wir Rückmeldungen. Wart ihr schon mal bei Lucky Bike einkaufen oder bei anderen Läden? Also da freuen wir uns über Rückmeldungen. Könnt ihr uns über die gängigen Kanäle antworten. Und dann würde ich sagen, danken wir dir, Thomas, dass du da warst.
Ich bedanke mich, Hans, und bedanke mich auch bei dir, Thomas.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ.
Genau, ich darf vielleicht noch einen Satz ergänzen am Schluss. Ja. Wir sind ja 4 Geschäftsführer, das heißt also den Christian Morgenroth habe ich jetzt oft erwähnt. Und schon vor 15 Jahren ist der Dietmar Eichelmann dazugestoßen. Das ist unser Online-Chef, der auch absolut ein Urgestein der Fahrradbranche ist. Der hat nämlich damals auch bicycles.de mitgegründet.
Ah.
Und ist auch unsere Online-Abteilung erstens bodenständig und zweitens fahrradaffin. Und der 4. Geschäftsführer von uns ist Christoph Rosenthal, der war auch sein ganzes Leben lang in der Fahrradbranche unterwegs, war über 20 Jahre Geschäftsführer von Sportimport und ist auch wahnsinnig vernetzt, auch international vernetzt. Das heißt also, die 4 Geschäftsführer von Lucky Bike, die sind alles Fahrradguys, ja? Und zwar wirklich durch und durch. Und wir wissen einfach vom Kinderrad bis zum teuren E-Bike, was die Kunden wollen, was sich bewährt, was sich im Ladenkonzept bewährt. Und das ist ein bisschen das, was uns auszeichnet, dass wir sind nah an diesem Thema Fahrrad.
Na, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Dann lassen wir das mal so stehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann, Thomas. Ciao.